Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, über haushaltsnahe Dienstleistungen, Butler und Schwarzarbeit. Ein Feature von Dorothea Brummerloh.
Alle Leute gehen jetzt nach Großeland.
Ein ganz normaler Feierabend irgendwo in Deutschland. Am Tisch sitzt Marie Meier mit ihrem 6-jährigen Sohn. Der jüngere Bruder jagt dem Hund hinterher, bis dieser sich ins Körbchen rettet. Dann will der Junge seiner Mama unbedingt ein Bild zeigen.
Guck mal, das Bild habe ich gemacht.
Warst du das?
Ja, das war mein.
Das ist, glaube ich, Wackelpudding. Wackelpudding mit Würstchen und was dann noch?
Nudeln.
Mhm.
Gemüse.
Auch nicht schlecht.
Ich teile Ei, Soße und Himbeere.
Marie ist 39 Jahre alt und verheiratet. Ihr Mann Hans arbeitet Vollzeit in der 40 Kilometer entfernten Großstadt. Marie macht gerade eine zweite Ausbildung, ebenfalls in Vollzeit. Die beiden Söhne, einer davon behindert, gehen gemeinsam in den Kindergarten in der nächstgelegenen Stadt. Hund Polly kommt tagsüber allein zurecht. Damit der Familienalltag funktioniert, sei alles genau geplant und abgestimmt.
Also ich mache morgens die Kinder fertig, mein Mann bringt sie hin zum Kindergarten, ich fahre zu meiner Ausbildung, habe da meine 8 bis 9 Stunden und dann fahre ich zum Kindergarten, hole die Kinder ab. Manchmal kaufe ich noch vorher ein, wenn ich es noch schaffe, dann, oder manchmal auch mit den Kindern. Dann fahren wir nach Hause, spielen noch was oder gucken ein Buch an und dann so ab 18:30 dürfen die Kinder Fernsehen gucken, wenn sie wollen. Und dann versuche ich hier ein bisschen Haushalt zu schaffen oder der Hund braucht ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit.
Na, was gibt's Neues Schönes?
Eigentlich nichts.
Guck mal, ich habe noch was eingekauft.
Ach, Kükchen, Eier.
Sag mal, hier, ich habe für die Kinder Pizza mitgebracht.
Vater Hans hat Pizza mitgebracht. Das zeitaufwendigere Kochen fällt heute Abend zugunsten einer längeren Gute-Nacht-Geschichte aus. Gegen 21 Uhr sind die Kinder endlich im Bett. Jetzt beginnt die zweite Schicht. Maries Schulaufgaben warten und der Haushalt macht sich auch nicht von allein. Sie putzt die Küche, er kümmert sich um die Wäsche. Es ist ein modernes Familienmodell, das die Meyers leben. In jeder zweiten Partnerschaft mit Kindern arbeiten heute entweder beide Eltern voll oder einer Vollzeit und der andere Teilzeit. Das Alleinverdienermodell war für Marie keine Option. Dass Zeit zur knappen Ressource wird, war ihr klar.
Es nützt nichts, wenn ich dann rumjammer oder das blöd finde, dass irgendwie was nicht geschafft ist. Und ich bin mittlerweile auch so, dass ich Dinge delegiere.
Regelmäßig kommt eine Kinderfrau. Freunde springen ein, die Großeltern helfen. Mit diesem Unterstützungssystem kommt die Familie gut zurecht. Es genügt jedoch eine Winzigkeit, um alles durcheinander zu bringen. Dann sei Improvisationstalent gefragt, erzählt Marie, wie bei ihrer letzten Zwischenprüfung. Beide Jungen hatten Rotaviren, litten an Brechdurchfall. Einer musste ins Krankenhaus.
Bin also morgens, kam die Schwiegermama, hat mich per Handschlag abgelöst. Ich bin zu meiner Prüfung gerast, habe meine Prüfung abgelegt und bin dann zurück ins Krankenhaus gerast.
Es gibt sowas wie den gestressten Mittelstand.
Christoph Bartmann, Autor von Die Rückkehr der Diener.
Alleinerziehende mit Kindern, Doppelverdiener mit wenig Zeit für Familie und für den Haushalt, die dann irgendwie relativ weitreichende Entscheidungen treffen müssen. Was wollen sie selbst machen und was geben sie in fremde Hände? Also wofür reicht die eigene Energie? Was wollen sie selber tun? Sagen wir im Bereich Kochen, Bügeln und Waschen, Aufräumen und Putzen. Und was wollen sie lieber nicht selber machen?
Die frei zur Verfügung stehende Zeit sei eher geschrumpft denn gewachsen, sagt Bartmann. Deshalb tendieren viele Deutsche dazu, Aufgaben im Haushalt und in der Familie in fremde Hände zu geben. Outsourcing heißt das. Ein Begriff, den man aus der Wirtschaft kennt.
Auf die eine oder andere Weise nehmen alle deutschen Haushalte Hilfsdienste in Anspruch. Also wenn Sie jetzt den sozusagen Radius von Hilfsdiensten nochmal erweitern und das ganze Lieferwesen dazuzählen, dann müssten Sie mir den einen deutschen Haushalt nennen, der noch nie eine Pizza bestellt hat. Und die gibt es praktisch gar nicht. Also alle tun das.
Die unter Stress und Zeitdruck Leidenden machen einen permanenten häuslichen Ablasshandel, um Zeit zu gewinnen.
Also das ist so ein bisschen wie so Verschmutzungsrechte, CO2-Bilanz oder so. Wenn man das und das gespart hat, kann man sich auf der anderen Seite wieder irgendetwas erlauben. Und so ist man im Haushalt permanent dabei, Gerechtigkeit herzustellen, dadurch, dass man sich Rechte erwirbt. Und diese Rechte kann man dann sozusagen wiederum verkaufen. Für die kann man sich dann bestimmte Freiheiten holen auf der anderen Seite. Weil ja eigentlich der Haushalt ein permanentes Krisengebiet ist.
Ja, ich glaube, Unterstützung kann man fast nie genug haben. Es hat mal jemand gesagt, dass Zeit der eigentliche Luxus der Gesellschaft ist. Und das ist auch so. Und durch solche Hilfen verschafft man sich diesen Luxus, weil man sich selber dadurch Zeit verschafft für andere Dinge.
Man möchte vor allem von der Zeit, die man mehr oder weniger mit eher blöden Arbeiten im Hause verbringt, die möchte man sozusagen umtauschen gegen sogenannte Qualitätszeit.
Mal zum Friseur gehen ohne zwei quengelnde Jungen im Schlepptau oder ein Buch lesen. Dafür nutzt Marie Meyer die gewonnene Zeit. Aber auch, um mit der Familie schwimmen zu gehen, ohne schlechtes Gewissen, weil sich zu Hause die Wäsche türmt. Oder um ungestörte Zweisamkeit zu genießen.
Hier dein Frühstück und dein Hut, deine Tasche. Beinahe hätte ich es vergessen. Was willst du heute Abend essen?
Die Hausfrau als Dienstleister des Mannes. So sah man das früher nicht nur in der Werbung. Die Arbeiten wie Kochen, Putzen, Einkaufen, Bügeln, Waschen, die Frau des Hauses erledigte sie pflichtgemäß, klaglos und unbezahlt. Dabei strahlte sie noch und sah zufrieden aus. Und selbstverständlich wurde erwartet, dass sie die Kinder ordentlich erzieht und die Eltern und Schwiegereltern im Alter pflegt. Eine gute Ausbildung war nicht so wichtig. Seit den 1970er Jahren hat sich das geändert. Allerdings wurden Frauen lange, trotz guter Abschlüsse, oft nur in kleinteilige Arbeitsverhältnisse übernommen oder waren nicht berufstätig. Heute wirbt die Wirtschaft um Frauen. Das bringt der demografische Wandel so mit sich. Hinzu kommt, dass das Erstgeburtsalter von Frauen auf über 30 Jahre stieg. Das bedeutet, dass die Kinder oft noch nicht aus dem Haus sind, während sich bei den Eltern schon Unterstützungsbedarf zeigt. Man könne deshalb nicht über die höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen reden, ohne die haushaltsnahen Dienstleistungen mitzudiskutieren, sagt Uta Meyer-Gräve, Professorin für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienforschung. Sie hat untersucht, wie viel Zeit Eltern mit unbezahlter Arbeit verbringen.
Wer macht wie viel über 3 Tage? Wie viel für Schlafen, wie viel für Essen, wie viel für Erwerbsarbeit, wie viel für Wegezeit, wie viel für Care-Arbeit für andere, wie viel für Hausarbeit? Und es stellt sich raus, dass insbesondere wenn Kinder in Familien leben, wir eine Retraditionalisierung von Geschlechterrollen haben.
Im Schnitt kümmern sich Mütter täglich rund 5,5 Stunden um Haushalt und Familie. Väter rund 3 Stunden. Und man kann es kaum glauben. Beide Zahlen sind seit der Jahrtausendwende fast gleich geblieben. Eine Umverteilung von Haus- und Sorgearbeit innerhalb der Partnerschaft hat in den letzten Jahren kaum stattgefunden, resümiert Meyer-Gräve.
Und deswegen brauchen wir einfach so eine Form auch des Auslagerns von Sorge und Hausarbeit, die man früher eben selber gemacht hat. Und die Frage ist ja, ist das der Untergang des Abendlandes? Ich finde nicht. Es kommt nur darauf an, wie man das eben organisiert. Und wie die Leute, die dann als Dienstleisterinnen arbeiten, eben auch bezahlt werden, was die für Bedingungen am Arbeitsplatz haben, welche Lohnbedingungen und so weiter.
Nach Schätzungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft beschäftigen ca. 3,6 Millionen deutsche Haushalte eine Haushaltshilfe.
Dann gibt es da alle möglichen Spielarten von legaler oder illegaler Beschäftigung.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Hamburg-Ostdorf. Ein Stadtteil im Bezirk Altona mit schicken Einfamilienhäusern und noblen Villen. Im Botanischen Garten und in vielen anderen Parks sieht man Spaziergänger, Müßiggänger und Hundesitter. Im alten Bahnhofsgebäude residiert die Agentur Straub.
Wir sind eine Personalvermittlung und wir sind spezialisiert auf die Vermittlung von Hauspersonal und bedienen alles, was ein Privathaushalt braucht.
Ob Haushälterin, Gärtner, Nanny, Chauffeur, persönliche Assistentin oder Butler, für Inhaberin Maketa Straub, eine studierte Betriebswirtschaftlerin, ist das kein Problem. Die Nachfrage sei groß.
Also wir haben zu Beginn eher den normalen Haushalt gehabt. Für uns war ein Kunde, der zweimal in der Woche 5 Stunden Personal benötigte, ein Großauftrag. Das ist heute eher etwas, was wir nicht bedienen. Heute ist das Mindestvolumen, was wir sagen, 20 Stunden in der Woche. Und die meisten Kunden liegen zwischen 20 und 40 Stunden in der Woche pro Mitarbeiter, den sie benötigen. Wir haben auch Kunden, wo zum Beispiel eine alleinstehende Dame 10 Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigt.
Die Personalvermittlerin spricht zurückhaltend über ihr Klientel. Diskretion habe Priorität. Man respektiere die Privatsphäre der Kunden. Auf der Referenzliste im Netz finden sich Namen von prominenten Unternehmern und Sportlern. Wer richtig wohlhabend ist, kann sich gutes Personal leisten. Aber auch gut situierte Mittelstandsfamilien greifen auf die Dienste der Agentur zurück.
Also zum Beispiel im Kindermädchenbereich vermitteln wir in der Regel Erzieherinnen. Es gibt auch Bewerberinnen, die Kinderpflegerin gelernt haben oder Sozialpädagogik studiert haben. Im hauswirtschaftlichen Bereich greifen wir auch gerne auf Hotelfachleute zurück. Die haben gelernt, sich auf Kundenwünsche einzustellen. Die haben ein Dienstleisterherz, nennen wir das. Es gibt natürlich auch die Ausbildung zur Hauswirtschafterin, zur Hauswirtschaftsmeisterin. Aber ich vermittle auch Quereinsteiger. Wenn mich jemand überzeugt, dass er wirklich Spaß an Hausarbeit hat und uns auch fachlich überzeugt, dann geben wir auch Quereinsteigern eine Chance.
In der Ecke des Büros von Frau Straub steht tatsächlich ein Bügelbrett für den Realitätscheck.
Vorbügeln muss man bei uns, weil Bügelfertigkeiten ein sehr wichtiges Kriterium für die meisten Kunden ist.
Die Agentur schult das angehende Hauspersonal und bildet es weiter. Bewerberinnen habe sie genug. Anzeigen müsse sie nicht schalten. Es habe sich herumgesprochen, dass man hier zu guten Konditionen sehr gute Arbeitsstellen bekomme. Und so habe sie auch keine hohe Fluktuation. Weder beim Personal noch bei ihren Klienten, sagt Maketa Straub.
Also ich bin absolut der Meinung, dass langfristige Beschäftigungsverhältnisse das sind, was unsere Bewerber anstreben. Bei unseren Kunden geht es darum, eben keine Fluktuation zu haben, weil sie müssen sich vorstellen, ihre Mitarbeiter wissen alles über sie. Sie wissen, welche Gewohnheiten sie haben, sie wissen, wann sie schlechte Laune haben. Es bildet sich ein Vertrauensverhältnis und deswegen will man Hauspersonal nicht wechseln.
Vielleicht gehen wir mal kurz einmal in diese Richtung hier. Wir haben hier jetzt noch eben den Italiener im Haus, gehört nicht zu uns dazu, aber wir arbeiten zusammen. Und hier ist noch eine kleine Lounge. Die können auch die Mieter mitbenutzen.
Unweit des Frankfurter Bankenviertels, in Nachbarschaft vieler großer Hotels, steht ein modern eingerichtetes Haus. Im E-Partment kann man wohnen auf Zeit, erklärt Hausmanager Patrick Bursa bei einem Rundgang. 73 Apartments gibt es, in den Kategorien XS bis XL, für eine Monatsmiete zwischen 1.190 und 2.950 Euro. Für nationale und globale Jobnomaden, die vielleicht in der Stadt X oder Y ein Zuhause haben, aber ihre Arbeit mal hier oder dort tun.
Also überall haben wir Naturholzfußboden, genau. Recht zeitlose Farben, sage ich mal, die noch ein bisschen länger modern bleiben. Dann Fußbodenheizung, Bad, Glasdusche, Regendusche. Genau, das ist eigentlich in allen Apartments so.
Alle 14 Tage, auf Wunsch auch wöchentlich, reinigt eine Putzmannschaft die Wohnungen, wechselt Bettwäsche und Handtücher. Defekte Glühbirnen tauscht der Hausmanager selbst aus. Im Foyer werden Pakete und schmutzige Hemden entgegengenommen. Das Motto des alternativen Wohnkonzeptes zum Hotel lautet: Let's stay home. Umsorgt sollen sich die Mieter fühlen, sagt Patrick Bursa.
Das Klientel ist ganz verschieden. Also meistens sind es eben Projektmitarbeiter, die für ein Projekt nach Frankfurt kommen. Oft kann es mal ein Bankensektor sein oder auch aus der IT. Wir haben Selbstständige auch hier im Haus und die kommen dann eben meistens kurzfristig hierhin, wissen manchmal selber noch nicht genau, wie lange sie bleiben. Also manchmal gibt es zum Beispiel einen Vertrag über 4 Monate und dann wird es nochmal verlängert oder eben verkürzt. Also es ist ganz flexibel, so sind wir auch.
Patrick Bursa ist gelernte Hotelfachkraft, hat Hospitality Management studiert. Mit diesem Abschluss könnte er auf Kreuzfahrtschiffen, in Casinos oder Freizeitparks arbeiten. Er hat sich hierfür entschieden. Nicht zuletzt, weil er für seine Dienstleistung gut bezahlt wird. Als eine Art Diener sieht er sich allerdings nicht.
Es ist schon so die Gastgeberrolle, dass man halt Wünsche erfüllt, dass man halt verantwortlich ist für ein ganzes Haus. Und gerade die Verantwortung, die hat mich immer gereizt. Und das macht mir Spaß. Und dann am Ende das Feedback von den Gästen zu bekommen, das ist auf jeden Fall was, wofür es sich lohnt zu arbeiten.
Noch Anfang des 20. Jahrhunderts waren Diener, wie man sie aus der englischen Fernsehserie Downton Abbey kennt, Ausdruck von Reichtum, ein Statussymbol, ein Alleinstellungsmerkmal der Oberschicht. Das änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg, als viele der Angestellten in Fabriken gingen, weil sie dort bessere Jobs erwarteten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der aufstrebenden Mittelschicht die Hausfrau zum weiblichen Ideal. Man dachte dann, dass das Hauspersonal aussterben würde, sagt Christoph Bartmann, Autor des Buches »Die Rückkehr der Diener, das neue Bürgertum und sein Personal«. Doch weit gefehlt. Das Personal ist zurück, als flexibler Dienstleister.
Also man hat wieder Personal, man schämt sich nicht für Personal. Und die Mittelschicht, die immer so ein bisschen die Oberschicht nachahmt, macht das auch. Aber nicht so im Sinne von, wir entfalten hier einfach unseren Lebensstil und der ist nun mal wohl situiert und wir können uns alles leisten und wir zeigen es, sondern wir sind bedürftig. Sozusagen das Narrativ der Mittelklasse ist eher, dass wir brauchen das, weil wir sonst die Sache nicht gewuppt bekommen.
In den letzten Jahrzehnten ist ein riesiger Dienstleistungssektor entstanden. Der Bedarf an Personal scheint das Angebot allerdings zu übersteigen. Auf dem Land, wo Kitas oft am frühen Nachmittag schließen, in Großstädten, wo die Familien fehlen, überall werden Babysitter, Kinderfrauen und Leihomas händeringend gesucht. Das Gleiche gilt für Pflegekräfte. Lieferdienste suchen Fahrer, Reinigungsfirmen Personal. Eine Entlastung ist nicht in Sicht. Christoph Bartmann sieht zudem eine Zunahme sogenannter Bequemlichkeitsdienste.
Ich sage, das handelt sich eigentlich um Bequemlichkeitsverlangen, was sich dann in diesem starken Trend zum Online-Essensbestellungen, Lieferdienste aller Art und so artikuliert. Das ist dieses ganze Regime des Smartphones mit dem Wischen, ja, und Klicken und dem App und sagt, hey, die Tüte Chips und warum jetzt noch wie früher irgendwie in den Supermarkt laufen, die lasse ich mir ins Haus kommen. Das ist sehr amerikanisch, aber das ist jetzt hier auch gang und gäbe in Deutschland.
Das Bestellen im Internet habe irgendwie ein Oben und Unten geschaffen. Oben ist, wer bestellt und zahlt. Unten ist, wer die Treppe heraufhastet und liefert.
Wie sind die Arbeitsverhältnisse sozusagen hinter den Kulissen dieser Dienstleistung? Das ist auch wieder eine Frage von Aufwand. Wie genau will man es wissen?
Moin, die Post. Ein Paket habe ich für Sie.
Danke.
Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Schönes Wochenende.
Danke. Tschüss, Ihnen auch.
Klaus Müller ist einer der mehr als 100.000 Dienstleister, die Pakete ausfahren und zustellen. Seine Arbeit habe nichts mehr vom einstigen Postboten-Image, der beim Kunden ein Schwätzchen an der Tür hält. Das liege nicht nur daran, dass er nicht bei der Post, sondern bei der DHL Home Delivery angestellt sei. Für weniger Lohn, weniger Urlaub arbeite, kein 13. Monatsgehalt bekomme und eine höhere Wochenarbeitszeit habe.
Also die Touren werden immer kompakter, weil immer mehr Leute gehen dazu über, Sachen einfach noch zu bestellen. Und vor allen Dingen werden die Pakete schwerer. Also es gibt viel Katzenstreu, Hundefutter, Gartenmöbel. Ich habe alles Mögliche eigentlich schon gesehen. Also wir machen bis 31,5 Kilo und mittlerweile ist es auch ziemlich ausgereizt. Also selbst auf privaten Touren ohne Firmen, sage ich mal, wo schwere Pakete üblich sind, hat man häufig 20, 30 Sendungen, die über 20, 25 Kilo liegen.
Auch bei seinem Arbeitgeber herrscht Personalmangel, nicht nur wegen der schlechteren Bezahlung. Es fehlen einfach Menschen, die bereit sind, die Dienstleistungen auszuführen. Also die Bestellung in den 5. Stock zu schleppen, die man mit einem bequem einfachen Klick angefordert hat. Auch Müller bestellt mal im Internet, weil er aus Zeitgründen nicht zum Einkaufen kommt. Schließlich sei er, der Dienstleister, auch Teil der Dienstleistungsnutzer. Was ihn störe, sei die Haltung zu seiner Arbeit, die Art des Umgangs mit den Zustellern.
Ich finde, es entsteht so eine Erwartungshaltung. Gerade die Jüngeren sind oft so, da steht oben ein 20-Jähriger und lässt sich von der Kollegin 2 große Säcke a 25 Kilo hochschleppen, ohne einen Finger zu rühren. Da ist tatsächlich so, dass die ältere Generation oft eher so ist noch, ich komme Ihnen entgegen, ich komme Ihnen helfen oder können Sie es mir hochbringen. Da ist die Erwartungshaltung nicht so hoch. Aber da merkt man einfach, wenn diese Dienstleistungsgeschichte sich einfach gewandelt hat. Es ist für die Leute selbstverständlicher, sich bedienen zu lassen. Man ist sozusagen der moderne Diener.
Mehr als 3,35 Milliarden Kurier-, Express- und Paketsendungen wurden 2017 in Deutschland verschickt. 6,1% mehr als im Jahr davor. Und diese Menge muss irgendwie verteilt werden. Nicht nur von Postboten oder Dienstleistern wie Klaus Müller. Immer mehr sogenannte Gig-Arbeiter sind unterwegs, vor allem in den Großstädten. Diese Fahrradkuriere werden pro Auftrag bezahlt. Sie stehen auf Plätzen, an Straßenecken und warten auf einen Auftrag. Der kommt via Smartphone und dann radeln sie los. Mit ihrem eigenen Fahrrad, ohne Versicherung und Altersvorsorge. Geht das Fahrrad kaputt, ist das ihr Problem. Fast alles kann man sich heute im Internet schnell und anonym bestellen, selbst die Putzfrau. Auch hier habe eine Art Auslagerung von Problemen stattgefunden, meint Christoph Bartmann.
Das Verhältnis zwischen den Dienstleistern und den Auftraggebern hat sich weitestgehend anonymisiert. Ist auch interessant, dass die Bezahlung von diesen anonymen Dienstleistern, die uns über irgendeine Plattform ins Haus kommen, die interessiert uns weniger als die Bezahlung, die wir verhandeln mit jemandem, den wir kennen und bei uns putzt.
Der Plattformkapitalismus suggeriert dem Kunden, man buche einen Service, keine Person. Aus Frau Schmidt, die früher unsere Wohnung putzte, deren Kinder wir kannten und auch die kleinen Problemchen ihres Mannes, wird so eine anonyme Helferin, ein Helpling sozusagen, vom gleichnamigen Reinigungsunternehmen vermittelt.
Ich glaube, die Plattformen sind insofern genial, als sie wissen, dass wir ein Problem mit diesen Dienstleistungen haben. Und sie machen die sozusagen clean. Also man kann sich ja die Fotogalerien auf solchen Helplingen oder so Plattformen angucken. Das sind alles junge, gut aussehende Leute, agil und dynamisch. Das sind jetzt nicht irgendwelche Knechte, sondern die haben auch richtig Lust, bei dir zu Hause Ordnung zu machen. Die haben auch keine Lust, angestellt zu sein. Die wollen genau das Leben führen, was ihnen diese Plattform bieten kann. Das ist ein großer Schwindel, ein Beitrag zur Herstellung von gutem Gewissen.
Arbeitsbedingungen, Bezahlung, spätere Rente, all das ließe sich so prima verdrängen. Von 12 Euro auf die Hand bleibt weniger als der Mindestlohn übrig, wenn man sich selbst versichern muss. Wissenschaftlerin Maya Gräve stört nicht nur die miese Bezahlung. Auch, dass uns die soziale Zukunft dieser Dienstleisterinnen irgendwann einholen wird.
Viele brauchen Grundsicherung im Alter. Das kostet ja alles unsere Steuergelder, Wohngeld, Zulagen für Unterkunft und Heizung. Muss ja alles bezahlt werden, wenn die eigenen Rentenanwartschaften nicht ausreichen. Ich finde, dieses Arbeiten 4.0, dafür brauchen wir einfach auch andere Regeln.
In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see.
Bitte in 300 Metern rechts abbiegen in die Zielstraße.
Unterwegs nach Baden-Württemberg. Hier läuft seit fast 2 Jahren das Pilotprojekt Haushaltsnahe Dienstleistungen. Uta Meier-Gräve hat es mit auf den Weg gebracht und wissenschaftlich begleitet.
Der Privathaushalt ist der schwarzgrommelierte Arbeitsmarkt schlechthin. Da wird einfach ein sehr hoher Anteil schwarz geputzt, schwarz Baby gesittet, Fenster geputzt, was auch immer, gekocht und so weiter. Und deshalb wollen wir mal ein Modell ausprobieren, das sozusagen staatlich subventionierte Gutscheine für haushaltsnahe Dienstleistungen ausgibt.
Die Bedingungen dafür? Die Teilnehmer müssen Kinder unter 18 Jahren haben oder pflegebedürftige Angehörige. Sie wollen ihre Arbeitszeit erhöhen oder die Vollzeit wegen der hohen Belastung eigentlich reduzieren. Tanja Dambacher-Berger ist alleinerziehende Mutter von 2 Kindern und Finanzbeamtin in Vollzeit.
Also früher war es so, ich war dann bei Arbeit. Ich habe meine Kinder versorgt, gekocht, ins Bett gebracht und dann ging halt Haushalt los. Und mein persönlicher Feierabend war halt dann ab 22 Uhr. Das ist jetzt halt nicht mehr so.
Als Teilnehmerin am Pilotprojekt bekommt sie nun monatlich 20 Stunden Unterstützung im Haushalt. Pro Stunde zahlt der Staat 12 Euro. Den Rest von 8 Euro zahlt sie selbst. Dafür kommt jetzt Anna von einer lokalen Dienstleistungsfirma. Sie erledigt Arbeiten im Haushalt, auch mal im Garten.
Ich habe die Anna oder den Dienstleister und die Anna, die zu mir kommt, kennengelernt und habe Vertrauen und die darf in die Wohnung rein. Die haben einen Schlüssel. Sie macht es schon so, wie ich mir das vorstelle. Wir haben das ganz gut besprochen. Und ich denke, da ist Kommunikation und Offenheit und auch Toleranz maßgebend. Und mir fällt es leicht abzugeben, weil ich das als Gewinn sehe. Und wenn ich dann heimkomme, dann habe ich einfach diese Sachen erledigt und kann die Zeit einfach mit Familie und Kindern verbringen. Und das ist ein schönes, entspanntes Gefühl.
Florian Sapper ist Geschäftsführer einer Firma, die sich auf Gebäudereinigung, Hausmeisterservice und Grünpflege spezialisiert hat. Seine Mitarbeiter sind alle sozialversicherungspflichtig angestellt. Das familiär geführte Unternehmen zahlt seinen Angestellten 11 Euro pro Stunde. Also etwas mehr als den branchenüblichen Mindestlohn von 10,30 Euro. Es gibt Urlaubs- und Krankengeld. Das alles waren Voraussetzungen, um als Dienstleister bei diesem Projekt mitzumachen. Der 34-jährige Betriebswirt fand vor allem eins gut: die Bekämpfung der Schwarzarbeit. Denn von den schätzungsweise 3,6 Millionen Haushaltshilfen im Land putzen zwischen 2,7 und 3 Millionen unangemeldet.
Die Leute, die keine Sozialabgaben abführen und keine Krankenversicherung, die schmälern natürlich auch dieses Gesamtpaket an sozialer Politik. Zum anderen machen die uns natürlich auch den Markt kaputt, dass die halt Preise anbieten, die eigentlich betriebswirtschaftlich gar nicht aufgehen. Und deswegen haben wir eigentlich relativ viel Probleme mit ausländischen Firmen, so Scheinselbstständigen. Ich denke mal, so Schwarzarbeit gänzlich wird man nicht abschaffen können. Aber man muss da schon, denke ich, ein stärkeres Bewusstsein schaffen.
Für alle Teilnehmer des Modellprojektes, Familien und Unternehmen, war das Ganze ein voller Erfolg. Im aktuellen Koalitionsvertrag steht, dass Zuschüsse für haushaltsnahe Dienstleistungen gezahlt werden sollen. Darauf vertraut Uta Meyer-Gräve. Die emeritierte Professorin hofft, dass dieses Projekt nicht wieder nur eines dieser vielen Modellprojekte bleibt, sondern sogar noch ausgebaut wird und nicht auf berufstätige Frauen begrenzt bleibt. Genau wie in Belgien. Von dort stammt die Idee. Seit 2004 wird dort das Gutscheinprinzip erfolgreich praktiziert.
Jeder belgische Bürger, jede belgische Bürgerin kann sich im Bürgerbüro pro Jahr 1000 subventionierte Gutscheine abholen. Das heißt, man zahlt selber, jetzt aktuell ist die Summe 9 Euro pro Gutschein. Der Gutschein hat aber einen Wert von 23 Euro, sodass man sich mit diesem Gutschein dann in ein zertifiziertes, also nach Qualitätsstandards arbeitendes Dienstleistungsunternehmen wenden kann und kriegt eben eine sozialversicherungspflichtig beschäftigte Dienstleisterin. Und das haben die wirklich sehr ambitioniert gemacht und haben in historisch kurzer Zeit von 2 bis 3 Jahren praktisch diesen Schwarzmarkt fast komplett ausgetrocknet. Und das ist doch wirklich eine intelligente politische Maßnahme.
Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, über haushaltsnahe Dienstleistungen, Butler und Schwarzarbeit, ein Feature von Dorothea Brummerloh. Sprecherin Ilka Teichmüller, Ton Ralf Perz, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Konstanze Lehmann.